TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
Das sind beide Themen extrem interessant und es ist auch für beide Themen das Erkenntnis, dass einfach, egal in welche Richtung wir gehen, ob es jetzt Roboter sind, ob es jetzt Autos sind oder ob es am Arbeitsplatz ist, all das braucht Rechenleistung. Und die Rechenleistung braucht Strom. Von daher kann man diesen Case einfach super verknüpfen. Und dementsprechend verbinden wir auch die Portfolioausrichtung der beiden Fonds Smart Power und Global Technology.
Die Expertenmeinung.
Hi Andreas, mein Name ist Max Dreide. Ich arbeite bei TBF im Technologiebereich. Im Portfolio-Management kümmere ich mich um die ganzen KI- und Zukunftsthemen und freue mich, mit dir heute wieder drüber sprechen zu dürfen.
Willkommen beim Börsenradio, hier ist Andi Groß. Ja, es ist ein Riesenthema, was du jetzt mit wenigen Sätzen umrissen hast und ich setze noch eins drauf. Dein Jahr beginnt oder begann gleich mit einem echten Informationshammer in diesem Zusammenhang. Die CES, CES nichts weniger als die weltgrößte Fachmesse für Unterhaltungselektronik und Ort des Geschehens in Las Vegas im Convention Center. Das war die zweite Januarwoche vom 5. bis 9. Januar. Du warst da, CES. Was genau bedeutet das? Warum ist das ein Pflichttermin für dich gewissermaßen?
Ja, wie du schon gesagt hast, es ist die größte Elektronikmesse der Welt. Ursprünglich war das mal so ein bisschen in Richtung Technikfreaks adressiert, sage ich mal, wo die ganzen neuesten Smartphones, TVs und so weiter präsentiert wurden. Inzwischen ist es aber durch diese extreme Präsenz in den Schlagzeilen einfach zum generellen Tech-Event geworden. Man sieht jetzt nicht nur Smartphones, sondern man sieht einfach inzwischen alles rund um die ganzen neuesten Trends in den Automobilen, auf der Robotikseite, in den Industriehallen und natürlich im Mittelpunkt davon die ganzen großen Big-Tech-Amerikaner mit Nvidia und Co. als Lieferanten der künstlichen Intelligenz. Also es ist nur viel mehr als nur Unterhaltungselektronik, wie du sagst, sondern es ist inzwischen eigentlich ein breites Spektrum und dementsprechend auch einfach cool, um die ganzen neuesten Trends aufzuschnappen. Man startet ins neue Jahr mit so einem frischen Anreiz.
Also von Consumer Event zu einem richtigen Tech Event. Das ist cool, wie du das beschreibst. Und du hast auch einen Namen natürlich schon im Mund genommen, Nvidia, und ich setze noch Siemens obendrauf. Da gab es eine Keynote offensichtlich. Siemens und Nvidia haben eine Kooperation verkündet. Ging da ein Raunen durch Las Vegas? Also börsentechnisch ging da schon ein Raunen um die Welt, so kann man das sagen.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja recht ungewohnt, da einen deutschen Player mitzusehen im Boot, weil man hört immer nur, die Amerikaner sind mit dabei. Und es ist auch eigentlich recht ungewohnt, dass Nvidia so tief verwurzelte Industrieunternehmen als Partner hat. Ich meine, man hört ja immer nur von Google und Co. mit Rechenleistungen und Rechenzentren und so weiter. Jetzt ist es erstmal verwunderlich, dass man so einen traditionellen deutschen Player da mitbekommt. Aber wenn man mal so ein bisschen tiefer reinguckt, macht das auch einfach Sinn, weil wir haben ja schon jetzt viele Monate und Quartale so auch die Industrie im Blick gehabt, die ja immer weiter digitalisiert werden soll. Und dementsprechend braucht es natürlich auch die ganze Rechenleistung dahinter. Da verwundert es nicht, dass Nvidia sich da auch positionieren möchte als, ja, ich sag mal, Marktführer im Industriebereich für alles rund um die Rechenleistung.
Und es kommen ja da nicht die Verkäufer, die Sales nach Las Vegas, sondern da kommen ja tatsächlich die Vorstandsvorsitzenden, also zumindest Nvidia und Siemens. Geht das dann auch in die anderen Unternehmen rein? Kann man da sprechen mit dem The Who is Who?
Ja, es ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Im Gegensatz zu den klassischen, ich sag mal, Finanzkonferenzen, auf denen ich sonst so bin, ist es eigentlich ziemlich erfrischend, so mit diesen ganzen Persönlichkeiten aus wirklich der Praxis zu sprechen. Wenn du da an so einen Stand kommst, sprichst du tatsächlich auch mit dem Vice President of Robotic oder sowas von Nvidia und nicht nur mit jemandem, der sich sonst so um die ganzen Finanzinvestoren kümmert. Das ist ziemlich erfrischend und man hat Möglichkeiten, ganz andere Fragen zu stellen als sonst. Rundherum haben natürlich die ganzen CFOs und CEOs die Gelegenheit ergriffen, um auch Präsenz zu zeigen. Gerade so in den Meetings, die dann rund um die Messe stattfinden, trifft man in der Regel auch so das Management an. Und von daher ist auch einfach so, gerade für unsere Branche, diese Messe so wichtig geworden. Es ist aber natürlich auch sehr gut zu sehen, mal abseits von den ganzen Meetings und Co., wo so diese neuesten Trends hingehen. Weil wir inzwischen nicht nur von KI so als großes neues Thema sprechen, sondern vor allem, wie tief verwurzelt diese inzwischen ist und wie die in der Zukunft Anwendung finden kann, gerade in den ganzen autonomen Themen, in den Autos beispielsweise, aber auch so in diesen ganzen humanoiden Robotern, die immer wieder so in den Schlagzeilen waren.
Ja, gib mir doch mal ein Beispiel. Also Messe bedeutet ja auch immer Prototyp. Wir schauen ganz weit nach vorne, wir zeigen, was wir können, wir sind die Besten. Ja, und jetzt merke ich so, KI ist irgendwie nach wie vor der große Trend, der große Überbegriff, auch für die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Aber du sagst, es geht auch tiefer. Was ist denn dieses Tiefer? Gib mir doch mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, wie kann mir KI an meinem Arbeitsplatz helfen? Was hat die CES zu bieten?
Absolut. Also ich finde das ganz cool, dass wir so eine Phase weitergehen. Wir hatten so die letzten 2-3 Jahre immer über die ganzen KI-Modelle gesprochen, wie jetzt beispielsweise ChatGPT und wie krass sich diese weiterentwickelt haben. Inzwischen sprechen wir aber eher darüber, eben über diesen Anwendungsfall. Erstes Beispiel ist Agentic AI. Während so eine normale ChatGPT-Anfrage ungefähr 10-mal so viel Stromverbrauch hat wie eine normale klassische Google-Suchanfrage, sprechen wir bei Agentic AI schon beim 100- bis 1000-fachen. Und diese Zahlen kommen aus dem Mund von keinem Geringeren als beispielsweise Jensen Huang von NVIDIA. Und es geht einfach darum, wie die KI vermenschlicht werden kann. Beispielsweise am Arbeitsplatz, wie du sagst, wie man also zum Beispiel den Kundenservice rein auf KI umstellt, sodass in den klassischen Chatbots, wie man sie kennt, sagen wir mal 100 Konversationen gleichzeitig geführt werden können. Und die sind so intelligent, dass sie quasi schon wirklich menschlich rüberkommen. Sie sind aber komplett abgewickelt von der KI. Und sowas spart natürlich extrem an Kosten. Aber der Clou dahinter ist, für den Nutzer, also den Kunden, soll das Ganze ja relativ natürlich wirken. Dementsprechend muss dieses KI-Modell einfach extrem wortgewandt sein. Es muss die Produktpalette perfekt kennen. Und es muss sich auch selbst hinterfragen können, weil es soll ja nicht auf bestehenden Daten, die irgendwo trainiert wurden, basieren, sondern es soll sich auch einfach weiterentwickeln können. Es soll frei denken können. Und das ist dieser Reasoning-Prozess, wie man den nennt, dieses ständige Hinterfragen, was das Ganze relativ natürlich macht. Und man kann sich das Denken auch deutlich mehr Rechenleistung braucht. Daher kommt dieser 100- bis 1000-fache Multiplikator, den ich erwähnt habe.
Aber nochmal bei der Anwendung. ChatGPT, das ist ja so der Door-Opener gewesen für die KI. KI selber gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Jetzt kommt die Rechenleistung dazu. Jetzt kommen auch die Modelle dazu, die einer breiten Bevölkerung das offensichtlich machen, was KI bedeuten kann, was KI helfen kann. Aber ChatGPT ist damit nicht nur der Opener, der Frontrunner, sondern vielleicht auch ein Dinosaurier und vom Aussterben bedroht, weil es ja viele Konkurrenten gibt. Gibt es da schon ernstzunehmende Konkurrenz und was bedeutet das für ChatGPT und OpenAI?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil das Geschäftsmodell von OpenAI ist ja extrem visionär und zukunftsträchtig ausgelegt. Die sollen bis 2030 Free Cashflow positiv werden, sprich unterm Strich positiven Gewinn abwerfen. Und das gerät so ein bisschen ins Wanken, weil darauf basierend halt auch der ganze Trend am Aktienmarkt basierte. Und jetzt kam zum Beispiel Google mit der neuesten Version von Google Gemini raus. Und das ist schon in vielerlei Hinsicht extrem gut und auch deutlich besser in mancher Hinsicht als ChatGPT. Gerade in der Videobearbeitung ist das, muss man einfach mal ausprobiert haben. Es ist ja so enttäuschend ähnlich.
Wundert dich das, Max? Weil die Geschichte zeigt ja auch, also auch die Entwicklung, dass Google eigentlich schon sehr weit war und sehr frühzeitig hier den Fuß in die Tür gesetzt hat, aber gesagt hat, ja gut, wir kommen erst, so verstehe ich das, wenn wir es wirklich können, wenn wir die Anwendung sehen. Und OpenAI war da einfach schneller und hat gesagt, wir machen jetzt einfach mal. Und haben also die Welt dann, wie das fast in der Softwarebranche üblich ist, so als großen Beta-Tester dann verwendet. Und jetzt kommen aber die Platzhirschen und sagen, pass mal auf, wir haben das ja schon längst in der Schublade und so funktioniert das. Also, dass eigentlich OpenAI überrollt wird und letztendlich in der Story ist ja, wer kauft OpenAI und dann ist das Thema gegessen.
So vorschnell würde ich das jetzt nicht sagen. Also erstens mal ist dieses Unternehmen viel zu groß, um übernommen zu werden, glaube ich.
Das kann ja ganz teurer Satz an der Börse sein. Viel zu groß, um übernommen zu werden.
Ja. Wenn man sich auch zu diese, das nennt sich Benchmark Ratings, das ist quasi, da treten die ganzen KI-Modelle gegeneinander an. Wenn man sich das anguckt, ist da OpenAI schon noch vorne. Der Vorsprung ist einfach kleiner geworden. Beziehungsweise eben, das ist ja nicht nur eine Metrik, sondern in manchen Hinsichten ist zum Beispiel das von Google dann inzwischen auch schon besser. Aber ich glaube, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, zu zeigen, dass immer noch, wer das Geld hat, die meisten Tore schießt. So, um mal hier so eine Sportanalogie reinzubringen. Es reicht, um einfach Dutzende Milliarden zu investieren, um sich diesen Rückschritt zum Führenden wieder zurückzuerobern. Man sieht ja auch nach wie vor, wie viele Schlagzeilen immer wieder aufkommen, wie viele Milliarden in neue Rechenzentren gesteckt werden. Das zeigt einfach, dass die USA da nach wie vor führend sind. Die Deutschen holen zwar, ich sag mal, europaweit ein bisschen auf. Generell in Europa ist ja da auch eine Aufbruchsstimmung. Es ist aber ein Bruchteil im Gegensatz zu den Amis.
Also du sagst, die haben da noch das meiste Geld, die schießen da noch die meisten Tore. Erinnert mich an Friedel Fesel, der das Fußballlied erfunden hat. Und wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld. Für Geld, da kann man vieles kaufen, auch Männer, die dem Ball nachlaufen. Ich war jetzt in München gewesen, auf der Fahrt dorthin hatte ich Antenne Bayern gehört, unseren ja bayernweiten Sender hier. Und die sagt, ja, in Regensburg findet statt das Bayern-Ausscheid der Robotermeisterschaften. Also, dass da Schülerinnen und Schüler in so einem Projekt, ich nenne das jetzt mal Jugendforsch, das war, glaube ich, was anderes, ihre Roboter vorstellen, gegeneinander antreten lassen, die müssen dann Aufgaben erfüllen und die Besten aus Bayern, die gehen dann zum Deutschlandentscheid. Aber worauf ich hinaus will, die Roboter, du hast sie angesprochen, humanoide Roboter sind auch durch Las Vegas gelaufen oder gefahren oder gehüpft oder was?
Noch nicht durch die Stadt gelaufen, wer weiß. Vielleicht treffen wir in 10 Jahren Roboter auf der Straße.
Ja, vielleicht kann hast du es noch nicht gemerkt, vielleicht sind die schon so gut.
Kann schon sein. Ja, also es war definitiv das präsenteste Thema auf dieser Messe. Wir können uns das so vorstellen, da gibt es halt 6 Hallen oder so, je nach thematischer Anordnung. Und man hat auch ganze Hallen gefüllt mit diesen Robotern gesehen. Der Großteil davon kommt aus China, aber auch der Großteil davon ist noch nicht wirklich reif für die Industrie, würde ich sagen. Ich sage mal, dieser größte Anwendungscase ist natürlich der, uns an diesen ganzen arbeitsintensiven Arbeitsplätzen zu ersetzen oder zu unterstützen, weil so ein Roboter halt 24/7 arbeiten kann, ne? Und der greift halt irgendwelche Kisten und schleppt.
Das sagen die uns auch immer, dass die 24/7 arbeiten, bis die dann mal kaputt gehen. Und dann müssen sie wieder ein Software-Update machen und so weiter. Also.
Und eben, du sprichst da ein ganz gutes Thema an. Der Eindruck vermittelt, wir sind noch nicht ganz dort, wo die Börse das gerne hätte. Die Vision ist aber auf jeden Fall da. Und die Geschwindigkeit, in der sich das entwickelt, ist auf jeden Fall auch da. Also es ist eine Frage von wenigen Jahren, denke ich, bis wir da Massenanwendungen sehen können. Sagen wir mal, in Richtung 2030 dürften wir wirklich von mehreren Millionen Stückzahlen pro Jahr sprechen. Aber es dauert alles ein bisschen, ja, bis das in der Industrie ankommt. Es ist natürlich auch ein großes Investment. Dementsprechend, es lohnt sich, in die ganzen Zulieferer zu investieren, die jetzt schon Aufträge sehen, denke ich. Es lohnt sich, in das darunterliegende Thema, da kommen wir wieder auf KI zurück, zu investieren, weil das natürlich auch Grundlage dieser Roboter ist. Aber wirklich in diesen Anwendungsmarkt Roboter würde ich persönlich jetzt noch nicht reingehen, da würde ich ein bisschen Abstand halten.
Aber wenn es so um Strategie, um Visionen geht, ich hatte kürzlich eine Diskussion, KI ist ja alles schön und gut, aber du kannst eine KI zum Beispiel fragen, was muss ich bedenken, wenn ich Solarpaneele auf dem Dach haben möchte? Ja, dann rechnet er das durch, sucht ja Anbieter und so weiter. Aber letztendlich, die KI kann ich aufs Dach klettern und ihr das Ding installieren. Da müssen dann Menschen, die anpacken können, die wissen, wie das geht, die das festmachen, die Kabel ziehen, die Batterie installieren, die Löcher durch Wände bohren. Aber ist das irgendwann mal möglich? Denkst du, dass auch das dann wieder die Roboter machen, dass die dann losziehen und die aufs Dach steigen sozusagen?
Das ist eine gute Frage, ja. Vermutlich schon. Ich meine, diese Roboter sind schon recht menschlich, sag ich mal. Also die versuchen ja auch, die Roboter wirklich in Menschenprozesse einzusetzen, indem die auch dann Fingerchen haben und einen Kopf haben und einen Oberkörper haben. Ich schätze mal, aber sowas wie aufs Dach zu klettern, ist schon weit weg. Also ganz ehrlich, wir kämpfen gerade mit solchen Themen wie, dass diese Dinger gerade auslaufen können und sich im Kreis drehen und zuverlässigen Gegenstand greifen können, sowas. Das sind jetzt solche Themen. Aufs Dach klettern und die Solarplatten festzuschrauben. Vielleicht müssen wir da nochmal in ein, 2 Jahren drüber sprechen, aber jetzt nicht.
Oder wir gucken uns einfach mal den Trailer an von iRobot. Ne? Das
genau.
Geht ja auch, gibt's ja Science-Fiction-mäßig ist man da schon sehr weit. Und Auch die Erfahrung zeigt, dass vieles, was uns als Science Fiction gezeigt worden ist, Jahre später, wie viele, das weiß man nicht, tatsächlich dann Realität geworden ist. Aber Stichwort autonomes Fahren. Wie kommt man eigentlich von der Halle 1 in die Halle 4, 5, 6? Ich weiß nicht, wie das da aufgebaut ist, aber ich kann mir vorstellen, weite Wege. Sind das Roboter-Taxis, die da schon rumfahren?
Nicht zwischen den Hallen, aber auf den Straßen, ja.
Ist das so? Hast du gesehen? Das ist
ganz interessant. Ja, das ist echt krass. Wenn man hier in Europa lebt, kriegt man ja gar nicht so viel davon mit, von diesen autonomen Fahrzeugen. Aber in so Städten wie jetzt Las Vegas oder auch in Los Angeles sieht man im Minutentakt Autos, in denen kein Fahrer mehr drin sitzt, sondern nur jemand auf der Rücksitzbank, der sich kutschieren lässt. Es ist beeindruckend. Ich bin dann auch ein paar Mal mitgefahren in solchen Autos und die fahren ja auch dann nicht nur fest abgesteckte Wege, sondern die partizipieren tatsächlich ganz normal im Straßenverkehr. Ob das jetzt auf der Autobahn ist mit 120 km/h oder im Berufsverkehr mit 30 oder 15 km/h, das Ding fährt da ganz normal mit, sogar relativ zügig und auch sehr vorausschauend, wenn da jemand auf den Zebrastreifen zukommt oder ein Fahrrad von links reinschießt, wie auch immer. Also es war wirklich, wirklich krass. Und du sitzt dann halt nebendran und das Lenkrad fährt von allein mit. Und wenn das jetzt schon so ist, ne, also du siehst wirklich im Minutentakt solche Autos, kann man sich vorstellen, wo wir da hinkommen, weil natürlich die Nachfrage nach solchen Sachen auch riesig ist, weil so diese menschliche Komponente, Statistiken zeigen das ja auch, der Mensch macht mehr Unfälle als diese autonomen Fahrzeuge. Dementsprechend sind auch inzwischen bei solchen Massenanwendern wie Waymo in den USA die Versicherungsbeiträge pro Auto tiefer als jetzt bei einem menschlichen Taxifahrer. Also das Geschäftsmodell, denke ich, ist eines der interessantesten jetzt auch für dieses Jahr an der Börse. Tesla will ja da auch groß mit einsteigen. Mal schauen, ob sie es hinkriegen und wann. Aber man sieht, dass solche Sachen inzwischen eingepreist sind.
Ich stelle mir gerade die Frage, wozu braucht ein Roboter-Taxi ein Lenkrad?
Braucht's nicht. Das ist eine ganz lustige Anekdote. Der größte, ich sag mal, was heißt der größte Anbieter? Der visionärste Anbieter im Bereich Endkundenautos, also sprich für uns im Privatleben, ist Tensor. Ist ein amerikanisches Unternehmen, was ein Level 4 Auto rausbringen will. Level 4 heißt, sowas wie ein Lenkrad und Gaspedale sind optional. Der Mensch muss also wirklich nicht mehr eingreifen, darf auch am Handy sitzen oder darf auch Zeitung lesen am Steuer, weil er einfach nicht mehr eingreifen muss in den Straßenverkehr. Und die sagen auch, wenn du ein Lenkrad willst oder Gaspedale, musst du dafür mehr zahlen, wenn du das mit reinhaben willst. Also die Visionen sind schon wirklich beeindruckend.
Eieieiei. Also das ist ja wirklich, wirklich irre. Was ist denn da bei der ganzen Entwicklung eigentlich der Flaschenhals? Ist es die Rechenleistung oder ist es der Strombedarf? Also sind es die Chips oder die Kühlung oder Energiebereitstellung? Das sind ja irre Dimensionen, die da auf uns zukommen. Was hatte ich gehört? Ein Rechenzentrum ist geplant, ich glaube von Meta, das soll so groß sein wie Manhattan. Und wer schon mal in Manhattan war, da fährst du eine Weile, auch mit der U-Bahn, wenn du von ganz oben nach ganz unten willst.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Das unterstreicht wieder, was ich vorhin meinte, wie viel die Amerikaner da reinstecken. Dieses Rechenzentrum von Meta, was du angesprochen hast, hat 2 Gigawatt. Man misst ja diese Größe der Rechenzentren immer in Stromleistung. 2 Gigawatt. Was heißt das? Also wir haben jetzt so im Laufe...
Ist ein Kernkraftwerk oder so, ne?
Da braucht ein Kernkraftwerk, um das zu betreiben, ja.
Ja.
Also wir haben so bisher im Bereich von 1 Gigawatt gesprochen, wenn wir so über große Rechenzentren gesprochen haben. Wir haben jetzt ja auch gehört, da diese Schwarzgruppe will in Deutschland Rechenzentren aufbauen, da sprechen wir von 0,2 Gigawatt, also 200 Megawatt. Das ist ein Zehntel von dem, was jetzt Meta vorhat. Einfach mal, um sich diese Dimensionen da vorzustellen. Es ist unglaublich. Also es braucht so viel Strom, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sprechen da ja auch davon, dass die KI in Zukunft so viel Strom braucht wie ganze Länder. Und das ist natürlich der Flaschenhals. Die Rechenleistung, ja, ist ein Flaschenhals, aber da laufen wir halt an der Kapazitätsgrenze in der Produktion. Beim Strom sprechen wir aber tatsächlich davon, dass wir zu wenig haben. Und das wird definitiv in den nächsten Jahren der Flaschenhals sein.
Mhm.
Dementsprechend ist es ja auch ganz interessant, nicht nur in das ganze Tech-Thema zu investieren, sondern auch eben die ganze Energieseite auch mit zu berücksichtigen. Das geht einfach schön Hand in Hand.
Also ich habe das jetzt gerade nochmal, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte, parallel, während wir sprechen, hier gegoogelt und das habe mir mit der KI eine Übersicht geben lassen. Also die Leistung eines Kernkraftwerkes, typischerweise die Nettoleistung 1,0 bis 1,5 Gigawatt. Also da brauchst du zwei Kernkraftwerke, um ein Rechenzentrum, das Meta-Rechenzentrum, zu betreiben. Wahnsinn. Also, jetzt sprechen wir das nochmal ganz kurz runter, dann auch wieder für die Börse. Du bist ja bei TPF der Produktmanager für das Thema ja Technologie. Deswegen bist du ja auch nach Las Vegas gefahren und geflogen. Ihr habt zwei entsprechende Fonds, die dort reinpassen könnten. Smart Power und Global Technology. Für welchen hast du jetzt da Erkenntnisse herausgezogen oder für beide und für welchen die größeren Erkenntnisse?
Das sind beide Themen extrem interessant und es ist auch für beide Themen das Erkenntnis, dass einfach egal in welche Richtung wir gehen, ob es jetzt Roboter sind, ob es jetzt Autos sind oder ob es am Arbeitsplatz ist, all das braucht Rechenleistung. Und die Rechenleistung braucht Strom. Von daher kann man diesen Case einfach super verknüpfen. Und dementsprechend verbinden wir auch die Portfolioausrichtung der beiden Fonds, Smart Power und Global Technology, weil die einfach direkt die Lieferkette aneinander anknüpfen. Von der Stromerzeugung über den Stromtransport, über den Einsatz des Stroms und die ganzen Turbinen und alles, was wir dafür brauchen und die ganzen Investitionen in das Stromnetz und so weiter und so fort, knüpft direkt an den Rechenzentren, die dann betrieben werden durch die Chips, die dann benötigt werden, um die Software zu betreiben und auch um die ganze Rechenleistung eben in diesen autonomen Sachen zu betreiben. Also es ist eine echt schöne Kette. Das Interessante, was wir jetzt machen, ist, dass diese Fonds auch null Überschneidung haben. Sprich, der eine Teil macht komplett den Strom, der andere Teil macht komplett die Rechenleistung. Von daher denke ich, es lohnt sich immer, beide Themen auf einer Bildfläche zu betrachten.
Abschließend noch ein ganz anderer Aspekt, ganz kurz. Man hat ja so den Eindruck, wenn man Richtung USA denkt, da sind keine Touristen, die Amis bleiben alle ihren Häusern, gehen nicht auf die Straße, außer sie demonstrieren gegen Trump, also Trump spaltet. Ist das so?
Tatsächlich war das jetzt gar nicht mein Eindruck. Ich hatte so ein bisschen die Erwartung, weil man das auch öfters mal gelesen hatte. Gerade so Las Vegas, was ja die Bling-Bling-Stadt ist, aber es war extrem voll und ich bin sehr viel Taxi gefahren, die Wege dort sind recht weit und ich habe dann auch immer gefragt, und wie ist so der Eindruck, wie viel ist da los? Und die meinten, also diese Schlagzeilen sind Quatsch, es ist so extrem viel los. Sie haben eigentlich noch nie so viel gesehen wie jetzt zurzeit. Also hat jetzt nichts mit Tech zu tun, aber vielleicht wird ein ganz anderer Eindruck vermittelt, auch in den Schlagzeilen immer, als das, was dann vor Ort passiert.
Aber das beruhigt mich auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, du hast beim Taxifahren gefragt, das heißt, da muss ein Fahrer gewesen sein. Das ist letztendlich auch noch so ein Pluspunkt, der Taxifahrer, der alles mitkriegt, der sich mit allen unterhält und den man dann auch fragen kann, na gut, wenn der durch eine KI ersetzt wird, ja, dann fällt diese Informationsquelle auch weg.
Ja,
Maximilian Dreide, unser Experte für den Bereich Technologie bei TBF. Und er hat berichtet, quasi live, gerade zurückgekehrt, von der weltgrößten Fachmesse für Unterhaltungselektronik, die aber mittlerweile viel mehr geworden ist, als dieses kleine Wort sagt. Dankeschön für deine Insights.
Danke dir.
Wichtiger Hinweis: Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter 12 Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, beziehungsweise des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.